Der Bibeltext für die Predigt steht im Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringe ihre Garben. Träumst du noch oder lebst du schon? Vor etlichen Jahren war das der Slogan einer großen Möbelkette und dieser Slogan sollte den Eindruck vermitteln, solange du träumst, lebst du noch gar nicht, darum musst du deine Träume verwirklichen und die traumhaften Möbel unserer Firma kaufen. Traum und Wohnungseinrichtung miteinander zu verbinden, das liegt manchen Leuten gar nicht so fern und selbst in der Bibel kann dieser Gedanke gefunden werden. Auf der einen Seite gibt die Bibel die Mahnung, dass man sich nicht in seinen Träumen einrichten soll, sondern in der Wirklichkeit leben. Und dann gibt es in der Bibel die Aussicht auf ein himmlisches Zuhause, in dem man wohnen kann und das geradezu traumhaft ist. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Auch der Psalm, den wir gehört haben, nimmt das Stichwort vom Träumen auf. Wie die Träumenden werden wir sein. Also wie Menschen, die ihr Glück kaum fassen können, werden wir sein, wenn Gott uns befreit. Dabei schwebt gerade dieser Psalm überhaupt nicht auf Wolke 7, denn der Traum ist ja noch gar nicht Wirklichkeit geworden. Der Traum ist noch nicht erfüllt. Die Menschen, die diesen Psalm als erste gehört oder gesungen haben, die stecken in einer trostlos harten Wirklichkeit. Sie haben die Augen noch voller Tränen und ihre Herzen sind voll Sehnsucht. Sie vermissen ganz schmerzhaft Menschen, die ihnen genommen wurden. Und ob diese Menschen noch leben oder ob die nicht mehr am Leben sind, das ist ungewiss. Sie sind verschleppt worden in die babylonische Gefangenschaft. Das ist also die Zeit um, ganz grob gesagt, 580 vor Christus. Für die, die zurückgeblieben sind, fühlt sich das Leben an wie die ausgetrocknete jüdische Wüste, wenn die Bergbäche im Sommer versiegen. Und darum beten sie so dringend, Herr, bring zurück unsere Gefangenen, so wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die Leute, die diesen Psalm singen, sind also Leute, die sich überhaupt nichts vormachen. Sie leben nicht mit Illusionen, sondern sie sind voller Trauer und Weinen und Sehnsucht. Und trotzdem gehen sie darin nicht unter, sondern sie können mitten in ihrer Trauer schon über diese Zeit hinwegsehen, hinausschauen. Sie sind sich sicher, nach der langen Durststrecke, wo der Hoffnungssame also nur ausgesät ist, aber noch nichts zu sehen ist, nach dieser langen Durststrecke kommt die Zeit der Ernte. Und das ist eine fröhliche Zeit, da werden wir lachen und feiern, dann werden wir sein wie die Träumenden, dann Gott die Gefangenen Zions erlöst. Die geschichtliche Situation, die hinter diesem Psalm steht, die ist längst vorbei. Und trotzdem ist dieser Psalm ja immer noch brandaktuell. Man hat das Gefühl, dieser Psalm kennt kein Verfallsdatum. Gibt es dann auch die gewisse Hoffnung, Gott wird mal ein Ende machen mit Trauer und Verzweiflung? Gott wird erlösen? Keine noch so festgefahrene Situation kann uns wirklich festhalten? Wenn Gott befreit, dann werden wir auch sein wie die Träumenden. Dann wird alles Schwere und Bedrückende von uns abfallen. Wir haben im Gesangbuch ein Lied, das diese Gedanken aufnimmt. Wir werden es gleich singen. Ich will zuerst ein bisschen was sagen zur Entstehungsgeschichte dieses Liedes. Es hat eine lange Geschichte. Es stammt aus der irischen Tradition und seine ersten Worte sind schon im 8. Jahrhundert in altirischer Sprache aufgeschrieben worden. Der Text muss die Menschen sehr berührt haben, denn er ist immer weitergegeben worden durch die Generationen hinweg, vor allem als Gebet in irischen Klöstern. Und schließlich 1905 ist dieses altirische Lied übersetzt worden in die englische Sprache, einige Jahre später dann auch noch in Reimform gebracht worden und mit einer irischen Melodie verbunden. Bis dahin wurde der Text nur gesprochen, dann hat es eine Melodie bekommen. Und diese irische Melodie, die trägt mit ihrem wehmütigen Klang, typisch für die irischen Inseln, dazu bei, dass das Lied auch heute noch die Herzen anrührt. Bevor wir es singen, will ich uns den englischen Text dieses Liedes übersetzen. Wir werden merken, da steckt viel Sehnsucht drin. Es fängt an mit den englischen Worten, Be thou my vision, also sei du meine Vision, o Herr meines Herzens. Nichts soll anderes mir sein im Vergleich zu dem, was du mir bist. Du bist mein bester Gedanke bei Tag und bei Nacht. Ob ich wache oder schlafe, deine Nähe ist mein Licht. Stefan Weller ist Pastor aus der Ostdeutschen Konferenz unserer Kirche. Er lebt mittlerweile in der Schweiz und er hat diesem Lied einen deutschen Text gegeben. Das, was ich gerade übersetzt habe, das war die Übersetzung der englischen Vision. Er selber hat gar nicht übersetzt, sondern er hat einen eigenen Text gemacht, aber der ist ganz inspiriert, vor allem von dieser ersten Strophe, die ich gerade vorgelesen habe. Dieses Lied gehört zu den ausdrücklichen Lieblingsliedern von mir im Gesangbuch. Auch dieses Lied ist ein Gebet. Und da ist der Psalm 126 wieder deutlich zu hören. Die Traurigkeit und das Leid der zurückgelassenen Menschen ist darin zu hören. Und die Freude darüber, dass Gott unseren Träumen und unseren Hoffnungen weit voraus ist, dass wir von ihm Heilung für unsere verletzten Seelen erwarten dürfen. Wir singen jetzt miteinander die erste Strophe dieses Liedes und wer es im Gesangbuch aufschlagen will, findet es unter der Nummer 392. Träumst du noch oder lebst du schon? Noch ist es oft nur ein Traum. Meine Hoffnungen sind noch gar nicht erfüllt. Der Weg liegt noch vor mir und er ist dunkel und unbekannt. Und meine Gedanken drehen sich im Kreis. Aber dieses Gebet, das wir gerade gesungen haben, ist ganz gewiss. Gott ist mir schon voraus. Wo ich noch träume, da hat Gott schon gehandelt. Wo ich noch zögernd vor einem unbekannten Weg stehe, da ist er ihn schon gegangen. Und wo meine Gedanken noch ziellos kreisen, da hat Gott längst und ganz zielbewusst an mich gedacht. Für Methodisten gehört das zu den Grundpfeilern unserer Theologie. Gottes Gnade ist immer eine vorlaufende Gnade. Und das soll heißen, Gott handelt schon an mir, wo ich noch gar nicht weiß, dass es ihn gibt, dass er sich für mich interessiert. Gott sucht mich schon, wo ich noch gar nicht weiß, dass ich verloren bin. Gott hat mir schon den Weg geöffnet, geebnet, wo ich noch gar nicht aufgebrochen bin. Gott kommt mir zuvor in seiner Gnade, weil er immer schon an mich gedacht hat und weil er mich liebt. Die nächste Liedstrophe gibt auf diese Einsicht eine Antwort, denn darauf wartet Gott, dass wir sein Zuvorkommen als unsere Chance ergreifen, dass uns sein Vorangehen dann auch zum Mitgehen, zur Nachfolge anstiftet, denn unser Traum soll ja nicht nur ein Traum bleiben. Die liebevollen Gedanken, die Gott für mich hat, die sollen meine Wirklichkeit werden. Wir singen die zweite Strophe. Forme mein Wesen und führe meinen Sinn. Das ist ein Gebet von Menschen, die das Gott zutrauen. Du hast für mich einen guten Weg. Und es wird mir gut tun, wenn du mein Denken und mein Verhalten prägst. Mein Wesen formen, da steckt ja ein altes biblisches Bild drin, nämlich das Bild vom Töpfer. Der Töpfer ist der Meister. Und mein Leben ist dann wie der Ton, der in seiner Hand zu einem Meisterwerk werden soll. Findet ihr das Bild schön? Vielleicht gar nicht so sehr, weil ihr euch sagt, na, ich bin aber ein Mensch und nicht willenlose Modelliermasse. Ich habe meine eigenen Vorstellungen vom Leben, ich habe meine eigenen Ziele, die ich auch erreichen möchte. Und dafür setze ich mich ein. Ist dann nicht sowas wie ein Konflikt vorprogrammiert zwischen dem Töpfer, der formen will, und dem Ton, der seine eigenen Ideen hat? Mir hilft diese beeindruckende Bitte, lass du ein Bild deiner Zukunft entstehen. Und ich verstehe das so, lass mich schon etwas sehen, lass mich jedenfalls etwas ahnen von dem, was du mit mir machen willst. Dann muss ich nicht mehr mich in meine eigenen Träume und Sehnsüchte verbeißen. Dann kannst du mich zu dir zurückbringen, wenn ich nicht bei dir bin. Oft genug sieht's ja anders aus. Ich verrenne mich in meine eigenen Wege, ich verzehre mich in meinen eigenen Sehnsüchten. Gut, wenn ich mich mit diesem Lied daran erinnern kann, der Töpfer, der mein Leben formen will, der ist kein selbstverliebter Künstler, der sich nur selbst verwirklichen will, sondern dem geht's wirklich um mich, um mein Lebensglück. Darum geht er mir voraus, darum ruft er mich auf seinen Weg, damit ich zu meinem Lebensglück komme. Und das selbst dann noch, wenn wirklich Zerstörerisches in mein Leben einbricht. Davon handelt die dritte Strophe, die wir gleich singen. Warum lässt Gott das zu, bei mir selber oder bei anderen? Das kann ja eine ganz quälende Frage sein für jemanden, der sich eigentlich gern auf Gott einlassen will, aber der dann erlebt, mir selbst oder anderen Menschen wird Unerträgliches zugemutet. Warum lässt Gott das zu? Das ist eine Frage, die uns wieder an den Anfang, an die erste Strophe zurückführt, da wo die Gedanken sich Tag und Nacht im Kreis drehen ohne dass ich einen Ausweg weiß. In der letzten Strophe, da kommt ein Gedanke vor, der scheinbar kaum zu ertragen ist und doch biblisch ist, nämlich der Gedanke, dass auch das Böse von Gott kommt. Das ist an manchen Stellen in der Bibel zu lesen und man steht ja hilflos davor, wenn man das sieht, wenn Gott das von sich selber sagt, ich bin der, der Gutes und Böses tut. Scheinbar ist da gar kein Trost in diesem Gedanken. Es sei denn, es bedeutet, auch das, was zerstört, das Zerstörerische in diesem Leben, das kann sich nicht frei und ungehindert auswirken. Das Böse ist nicht selbstständig, also eigenmächtig, sondern auch das Schwerste, was mir geschieht, gehört immer noch zu Gott. Und darum gehöre ich auch zu Gott, was immer passiert. Das Böse ist nicht unabhängig, keine unabhängige Macht, der ich hoffnungslos ausgeliefert bin, sondern mit allem, was geschieht, gehöre ich immer noch zu Gott. Wir singen diese dritte Strophe. Träumst du noch oder lebst du schon? Manchmal ist das Leben wie ein Albtraum. Aber auch dann gehören wir immer noch zu Gott. Er ist die Wirklichkeit, in der wir aufwachen. Vielleicht ist das ein bisschen erstaunlich oder sogar befremdlich, dass dieses Trostlied in unserem Gesangbuch ganz ohne den Namen Jesus auskommt. Ich habe schon als Kind von meiner Oma gelernt, eine Predigt, in der der Name Jesus nicht vorkommt, die taugt nichts. Vielleicht habt ihr das auch so gelernt. Manchmal hatte ich den Eindruck, da wird mitgezählt, wie oft der Name vorkommt und danach die Predigt bewertet wird. Für mich ist Jesus trotzdem präsent in allen Strophen dieses Liedes. Die zuvorkommende Gnade Gottes, die nimmt ja in keinem anderen Gestalt an wie in Jesus. Und Jesus selbst ist der Weg, auf dem ich ihm nachfolgen kann, die Wahrheit und das Leben, in das alle Träume münden. Jesus ist der Heiland, der heilt, was zerstört. So ist er gegenwärtig in allen Strophen und ist das eigentliche Ziel der Träume. In der ursprünglichen englischen Version ist darum die letzte Strophe kein Traumlied, sondern ein Triumphlied. In ihr erscheint das Bild des sieghaften Christus. Und mit der Übersetzung dieser letzten englischen Strophe möchte ich die Predigt gern beenden. Großer Gott des Himmels, mein Sieg ist gewonnen. Möge ich die Freuden des Himmels erlangen, o du helle Himmelssonne. Herz meines eigenen Herzens, was immer geschieht, bleib du meine Vision, du Herrscher des Alls. Amen.